Jackson himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Das ungewohnte Territorium ist wieder in ihren Podcast zurückgegangen. Heute sind wir wieder unter uns und das bedeutet natürlich mit mir an meiner Seite Manuel Ahlheit. Guten Tag, Manuel.
Grüß dich, Nils, hallo.
Ja, nach der kleinen Sonderfolge, falls ihr noch nicht reingehört habt, hört gerne noch rein. Wir hatten ja die Steelers mit dem Steelcast, die Bengals mit dem German Jungle und die Browns mit dem Dog Pound bei uns im Podcast zu Gast. Wir haben über die AFC North gesprochen. Wie ich finde, eine sehr gelungene Folge. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Ansonsten geht es natürlich für uns wieder darum, unser Format, den Russo Talk, zu Ende zu führen. Und die nächste Position, hatten wir ja schon im letzten Mal gesagt, sind die Linebacker und die Edge- bzw. Outside-Linebacker. Und damit werden wir auch heute fortfahren. Aber wie ihr es gewohnt seid, natürlich zuallererst die News. Und da ist jetzt diese Woche gar nicht so viel passiert, außer dass wir einen weiteren Coach verloren haben. Der Running Backs Coach Matt Weiss, der jetzt 12 Jahre in Baltimore gewesen ist, ist nach Michigan gegangen zum Jim Harbaugh. Und da ist noch einer nach Michigan gegangen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und wird da Quarterback Coach. Übernehmen wird die Position Craig Verstaeg. Er ist auch seit 2008 in Baltimore im Coaching-Staff und ist 60 Jahre alt und kann auf 34 Jahre Coaching-Erfahrung zurückgreifen. Und ja, Manuel, kannst du da noch was hinzufügen? Denn ich kann da nicht mit viel anfangen.
Nee, also tatsächlich, ich auch nicht wirklich. Ja. Keine Ahnung, also über Matt Weiss weiß ich ein bisschen was. Der war ja auch schon bei uns tatsächlich Head Coach Assistant und hat doch einige Stationen bei uns durchlaufen und ist jetzt eben auch nach Michigan. Und ich meine, dass es der Linebacker Coach war, der auch nach Michigan gegangen ist bei uns. Ansonsten kann ich nicht allzu viel dazu sagen.
Ja, dann gehen wir noch weiter. Ist relativ aktuell und das hat die Thematik Wide Receiver. Da ist ja jetzt über Nacht doch einiges passiert. Des Bryant, der gesagt hat, ich werde auf jeden Fall noch in der NFL spielen, aber definitiv nicht in Baltimore. Willie Snead tweetet, jeder Wide Receiver kann ein echter Number One Wide Receiver sein. Manuel, wie hast du die Thematik aufgefasst? Welche Spieler sind da noch beteiligt?
Also tatsächlich, ich hatte das heute Morgen dann gleich gelesen und dachte mir so, schau mal an, kommt da jetzt ein bisschen sowas, sag ich mal, noch nachgeschossen, mehr oder weniger. Ich meine, vom Des Bryant, ich fand das eigentlich ganz okay. Er hat gesagt, er will nochmal spielen, aber nie, wie du schon sagtest, nicht in Baltimore. Hat aber auch gleichzeitig erwähnt, dass es überhaupt kein böses Blut gibt, dass das alles vollkommen okay ist, was wir in Baltimore machen. Das ist unser System und so spielen wir. Es ist halt nichts für ihn. Also er will, klar, er will Catches, er will der große Wide Receiver Star auch weiterhin sein. Und das ist definitiv bei uns in Baltimore wohl noch nie der Fall gewesen, dass es da irgendeinen gab, so richtig mega. Und das von Willie Snead fand ich auch ganz interessant. Hat natürlich auch nicht ganz Unrecht. Stimmt schon. Und was ich eigentlich sehr interessant fand, dass Hollywood Brown da 100% seine Zustimmung zugegeben hat mit so einem kleinen 100%-Zeichen. Ja, also ist bloß ein bisschen unglücklich natürlich, wenn man jetzt kurz vor der Free Agency gerade so an Willie Snead seiner Stelle sowas sagt, weil man kann es halt doch in den falschen Hals bekommen, das Ganze. Auch wenn es jetzt nicht besonders schlimm ist, was er gesagt hat, ist ja jetzt nichts, was jetzt nicht den Tatsachen entspricht.
Ja, was mir da am meisten Sorgen macht, ist gar nicht, dass ehemalige Spieler da jetzt irgendwas tweeten. um dann einfach ihren Ruf zu retten. Gerade Willie Snead, ne, hat jetzt diese Saison nicht mehr so abgeliefert, um den Teams jetzt vielleicht zu zeigen, hier, es lag gar nicht an mir, sondern an Baltimore. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist es, dass die möglichen Neuzugänge auf der Wide-Receiver-Position dahingehend abgeschreckt werden können. Gerade Hollywood Brown, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er jetzt auf unser Passing-Game anspielen möchte, auf das Schlechte. Er hat es ja auch schon in der Saison gemacht. Ich meine, die Kritik damals ging ja quasi wieder zurück. War ja dann, hat er ja auch seinen Tweet damals gelöscht, als er gesagt hatte, ihr müsst mich verwenden und was bringt es euch, wenn ihr mich nicht benutzt? Jetzt retweetet er das. Da merkt man schon, dass gerade so, was Passempfänge angeht, ziemlich schlechte Luft in Baltimore ist. Und ich meine, wir reden hier von 3 Wide Receivern. Ja, könnte das Neuzugänge abschrecken?
Gut, auf dem Free-Agent-Markt, ich denke mir, bis mit Sicherheit, ich meine, die reden da schon drüber, ne? Das ist ja ohne Frage, dass die sich über sowas unterhalten und auch dann letzten Endes Agenten sagen, ja, du, willst du da wirklich hingehen, willst du dir das antun, es kann schädigend für die Zukunft sein oder du hast nicht die Stats dann, wenn du bloß 1 oder 2 Jahre bei denen bekommst. Wenn du natürlich einen Langzeitvertrag bekommst, ist es vielleicht wieder was anderes. Ja, kann natürlich schon sein, da gebe ich dir absolut recht.
Ja, ich würde sagen, damit sollten wir auch die Thematik sein lassen. Kommentiert gerne, wie ihr, ja, ich sag jetzt mal, das Twitter-Battle unter den Wide Receivern empfunden habt, ob ihr das als schlecht empfindet oder ob ihr als gut empfindet. Ansonsten gehen wir jetzt weiter in unser Format, den Rooster Talk. Und ja, wie ich ja schon im Einlauf gesagt hatte, wir reden weiter über die Defense. Wir fangen an mit den Inside-Linebackern und ja, da wäre es einfach fatal, wenn wir nicht mit unserem Number One Pick in der ersten Runde letzten Jahr anfangen würden. Patrick Queen. Manuel, seine Stats lesen sich ja ganz gut. 29 Solo-Tackles, 6 Sacks, 8 Penalties. Nee, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ich habe mich schon bei 29 Tackles verwundert. Ich fange an.
Genau, du bist gewaltig in der falschen Zeile, ja.
Nee, also 76 Tackles, 3 Forced Fumbles, 3 Sacks und 38 Stops stehen einem extrem schlechten PFF-Ranking gegenüber von in der Coverage Grade von 30,1, in der Run Defense von 29,3 und 22 Missed Tackles. Manuel, du als Defense-Spezialist, ordne das doch mal alles in einen Kontext. Bist du zufrieden mit der Rookie-Season von Patrick Queen und war er so schlecht, wie die PFF-Grades es darstellen?
Gut, fangen wir mal am besten gleich von hinten rum an. Also so schlecht, wie das der PFF-Grade jetzt darstellt, war er natürlich nicht, ist er auch nicht. Das Problem bei PFF ist, ich meine, wir hatten es ja schon oft genug angesprochen, ist halt, wie die graden, ne? Also, und die tun ja wirklich jeden Spiel zu graden und die haben auch auf ihrer Seite ein sehr schönes Tutorial, wo sie erklären anhand von GIFs, wie sie was graden und in was für einer prozentualen Anteil und so weiter ist. Und da ist halt ein Ding, was dich in PFF ganz, ganz schnell ganz arg runterziehen kann als Linebacker, egal Inside, Outside oder auch Defender, als Defense-Liner, und zwar das sind die Miss-Tackles. Und genau diese Miss-Tackles sind ein Riesenproblem bei Patrick Queen gewesen, also zumindest die, wo gewertet worden sind, das ist ja auch wieder so eine Sache. Die stehen da mit 22. Und im PFF-System wird das doppelt bewertet, Miss-Tackles, also ist extrem verhängnisvoll sozusagen. Und dadurch ist da auch diese unglaublich schlechte Grading zusammengekommen. Also es war nicht einmal der Run-Grade oder der Coverage-Grade an sich, es waren eigentlich oft diese Miss-Tackles, die halt den Gesamt-Grade extrem runterziehen. Und das muss man einfach so sehen, weil er hatte genug Einzel-Impact bei gewissen Plays, mehr als genug. Er hat genug, wie gesagt, er hat gut Sex produziert, die Forced Fumbles waren gut. Die Tackles mit 76, muss man jetzt dazu noch sagen, dass da nicht die halbgewerteten Tackles dabei sind. Also dann liegen wir irgendwo bei 111 oder 115, so irgendwo müsste es im Gesamten sein. Also mit Abstand die Nummer 1 dann auch. Und das ist alles, sag ich mal, soweit in Ordnung. Klar, er macht viele Fehler noch, aber das muss man auch ihm zugestehen. Er ist immer noch ein extrem junger Spieler, der nur ein Jahr als Leader da war auf der LSU. Und daher kann man das noch alles verschmerzen. Er hat viel zu tun und ich denke mal, das macht er auch jetzt in der Offseason. Da wird noch genug gemacht werden. Aber er hat die Athletik und ich glaube, genug Willen, das sich weiter zu verbessern. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber wie gesagt, der PFF-Grade ist halt einfach dem geschuldet, den Miss Tackles. Und er führt da auch in der NFL weit, also ist er unter den Top 5 an Miss Tackles.
Warst du ein bisschen überrascht, dass er ja schon mit 80% aller Snaps in der Defense so viel spielen darf? Oder hast du damit gerechnet? Ja.
Nee, tatsächlich nicht. Also man muss ja immer sagen, es war jetzt ein First-Rounder, Platz 28. Normalerweise ist es so, klar sagt man immer, ein First-Rounder, der muss eigentlich spielen. Aber wie du sicherlich weißt, bei uns ist das nicht unbedingt immer der Fall. Also wir ziehen ja gern auch dann noch, sag ich mal, eher weniger Snaps und er soll lernen im ersten Jahr. Also auch, ich kann mich da gut an Marlon Humphrey erinnern, der im ersten Jahr so gut wie gar nichts gemacht hat. Und dann eigentlich erst im zweiten Jahr angefangen hat, sag ich mal, seine Karriere anzufangen, richtig. Und auch wenn du die PFF-Grades mal komplett von allen First-Roundern anschaust, also 60% von denen ist alles bei 50 oder 40% Marken. Weil es ist einfach so, die Jungs kommen in die NFL und sie müssen sich anpassen. Also wirklich die wenigsten Spieler in der ersten Runde, vor allem am Ende der ersten Runde, was ja dann, wo der Abfall ja dann schon etwas größer ist, glänzen im ersten Jahr.
Ja.
Und tatsächlich habe ich so ein bisschen, also das, ich will es nur so sagen, das Gefühl gehabt, Baltimore hat ihren Inside Linebacker in der ersten Runde geholt und wir müssen den jetzt auch spielen lassen. Auf Teufel komm raus. Also manchmal hat es sich zumindest so angefühlt gehabt, wo man gedacht hat, oh Mann, tu doch Ford noch mehr drauf, ne? Und da war trotzdem Queen dann an manchen Situationen, wo du gedacht hast, das pushen sie jetzt schon auch extrem.
Ja, was ich mich da nur frage ist, ob das jetzt, ja, du sagtest jetzt, ob die haben es einfach ein bisschen gemacht, weil sie es weil sie es einfach wollten, zu viel. Was ich mir denke, ob da nicht einfach ein bisschen die Qualität auch in der Tiefe gefehlt hat. Also ich meine, wir sind vor der Saison in die Saison gegangen mit einem Linebacker, der aus LJ Ford bestand. Da waren die Alternativen natürlich nicht so groß. Und Queen, wir haben ja schon oft gesprochen, er passt ja wie die Butter auf dem Brot in unser Defense-Scheme mit seinen Blitzing-Fähigkeiten. Das sieht man ja auch in seinem Pass-Rush-Grade. Also 72,5 hat er da.
Für einen
Inside-Linebacker ist das natürlich unfassbar gut. Und ob sie dann einfach sagen wollten, erstens haben wir keine große Alternative außer LJ Ford und zweitens diese blitzigen Fähigkeiten oder diese blitzigen Bedrohungen, dass wir die auf dem Feld brauchen, dass die O-Line zumindest ihn auf dem Schirm haben muss. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, absolut. Gebe ich dir auch recht und es ist, hat natürlich auch was mit der Lernkurve zu tun, ne? Sind wir ehrlich, umso mehr du spielst, umso mehr Snaps du machst, umso besser wirst du, umso mehr Erfahrung sammelst du. Also das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Und ich denke mir halt auch, da er eigentlich so, ich weiß nicht, man probiert ihn ja irgendwie in die Mike-Rolle so reinzubekommen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ein richtiger Mike ist es ja eigentlich nicht, ne, so wie es ein Mike eigentlich sein sollte. Und ich denke mal, er wird viel probiert, man will Erfahrung in ihn reinkriegen und ich vermute auch mal, dass der Schritt im zweiten Jahr extrem groß sein wird bei ihm.
Ja.
Weil er hat ab und zu mal die Run-Fits falsch gelesen oder so. Also da kam ja wirklich was vor. In der Coverage brauchen wir gar nicht reden, weil da brauche ich von einem First-Rounder eigentlich gar nichts erwarten. Also da hat auch ein Kyler Murray, der ja alternativ noch bei uns in Aussicht stand, der hat keinen Deut besser gespielt in seinem ersten Jahr.
Jetzt hast du irgendwas durcheinander gebracht. Du hast Kyler Murray gesagt, das ist ein Quarterback.
Ach stimmt, wie heißt der Moment? Kenneth Murray, Entschuldigung. Kenneth Murray, genau, der war's.
Ja, vollkommen richtig und auch gerade in dem aggressiven System wird dann natürlich auch von so einem Spieler sehr viel verlangt, dass er sich da steigern muss, keine Frage, dass die Defense, das ist ja im Groben und Ganzen dann auch auffangen konnte, war ja auch ein bisschen klar. Aber ja klar, du hast schon richtig gesagt, Run-Defense und Coverage definitiv eine Sache, wo er sich verbessern muss. Ich erinnere mich gerade an das Spiel gegen die Kansas City Chiefs, wo ja, die haben sich Queen ausgesucht und quasi genau. Nonstop attackiert und ihn einen Fehler nach dem nächsten Fehler machen lassen. Ja, das ist natürlich für so einen Rookie einfach ein Lerneffekt. Und
genau, absolut. Ja. Und vor allem, wie gesagt, es hat allen, und das hat man auch, wie gesagt, sieht man in den Rankings, wenn man alle First-Rounder anschaut, das Trainingscamp hat gefehlt, die Preseason hat gefehlt und dann Spiel Nummer 3 gegen Kansas, gegen das Top-Team, da wirst du halt verbrannt.
Ja, da stehe ich auf jeden Fall voll hinter. Ich war letztendlich auch sehr überrascht, dass er dann schon so viel spielt. Und mir ist ja nicht so, dass er keinen Impact hatte. Also gerade so 3 Sacks und so.
Er hatte Impact.
Es hat Spaß gemacht, ihn zuzuschauen.
Genau.
Ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen mehr in die Konversation zum Rookie-Defense-Player reingeworfen wird. Aufgrund seiner Stats, die ja wirklich sich gut lesen. Letztendlich wurde er dann Dritter. Und ja, wie gesagt.
Immerhin. Immerhin mit 2 Stimmen, ne?
Ja, genau. Und ja, letztendlich muss ich ihm jetzt einfach mal die Chance geben, sich hier zu verbessern. Du hast schon gesagt, er hat ja nur ein College-Jahr gehabt, also ein Jahr auf dem College, als wo Starter er Starter halt. War, jetzt direkt Starter in der NFL. Seine Karriere ging steil bergab, steil berghoch und kaum Zeit, wirklich da sich mal in Ruhe auf seine Fehler zu fokussieren. Und bin ich jetzt gespannt, was er in der Offseason macht. Vor allem dann auch mit Tape.
Absolut.
Ja, auf die Offseason gespannt. Ist ein gutes Thema für unseren nächsten Spieler. Auch ein Rookie dieses Jahr gewesen. Malik Harrison haben wir in der dritten Runde gezogen im letzten Jahr. Hat mit 263 Snaps, fast 25% aller Snaps gespielt. Hat natürlich rein von dem Grade her von PFF die besseren Werte mit 52,7. Wie hast du die Saison von Malik Harrison gesehen, Manuel?
Also ich fand es sehr schön, was er in der Run-Verteidigung macht. Gerade weil er halt doch einfach schon physisch extrem gut ausgebaut, gut gebaut ist mit seinen über 250 Pfund. Und der kann halt einfach auch, egal was für O-Liner aufnehmen und auch noch gegen sie gewinnen im Block. Das hat man bei einigen Spielzügen gesehen. Das fand ich jetzt, was mich am meisten bei ihm begeistert hat. Und natürlich auch, ich meine, es sind jetzt nicht so viele Snaps. 263 ist jetzt nicht die Welt, die 25%. Auf alle Fälle ist es auch ein sicherer Tackler, weil er hat nur einen Tackle bei der ganzen Sache daneben gesetzt. Und ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle nächstes Jahr wird auch einen Schritt machen, gar keine Frage. Und mal schauen, ob er sich dann aus den Special Teams richtig rauslösen kann und dann mehr Zeit auf dem Feld bekommt. Aber wie gesagt, mit 263 Snaps ist es noch auch etwas schwer, dann so ein hundertprozentiges Urteil drüber zu fällen, finde ich schwierig.
Ja, ich sag's ja, oder ich hab's auch schon damals gesagt, als wir gegen die Titans gespielt haben. Das war so mit einer meiner Highlight-Plays für Malik Harrison, wo die Titans ein Screen auf Derrick Henry spielen, der O-Liner gegen Malik Harrison spielen muss, ihn auch gut blockt und Malik Harrison einfach durch den O-Liner durcharbeitet und dann noch einen gewissen Derrick Henry tackelt. Ich weiß nicht mehr, ob du dich an das Play erinnern kannst.
Mhm.
Und das hat so ein bisschen, seine Spielart gezeigt. War jetzt als Pass-Rusher und als Coverage-Guy nicht so ein Faktor, aber auf Running-Downs, war er regelmäßig auf dem Feld und hat seine Sache auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Klar, Fehler gemacht, ist ein Rookie. Aber auch hier, denke ich, ist die Möglichkeit, dass er sich verbessert.
Definitiv. Also wie gesagt, als Rookie und meine, es war ja eh ein Drittrunden-Pick. Ja, alles in Ordnung. Also im Prinzip, was willst du so arg viel erwarten?
Ja, also Die Frage,
es gibt
die
immer Ausnahmespieler,
klar, die Frage ist, was willst du erwarten, und die andere Frage ist, was du kriegst. Und ich kann mir gut vorstellen, genau, dass wir gerade zwei Inside-Linebacker bekommen haben in einem Draft, die ja vielleicht in diesem Jahr, ne, also jetzt im 2021er Jahr, gemeinsam starten können. Und was willst du mehr als
genau,
Front Office General Manager? Ne? Was uns dann zum nächsten Spieler führt, LJ Ford hat 380 Snaps gespielt in 14 Spielen und hat dabei ja fast 36% aller Snaps gespielt. PFF hat ihn tatsächlich sehr, sehr gut gelistet, hat letztendlich 38 Solo-Tackles, 19 Stops und nur 5 Miss-Tackles. Ist nächste Saison auch noch unter Vertrag mit 3 Millionen. Tja, Manuel, muss man da noch viel sagen? Eine grundsolide Saison von LJ Ford, das, was du erwarten konntest.
Genau, der hat genau das geliefert, was er letztes Jahr schon gezeigt hatte. Deswegen haben wir ihn ja auch verlängert letzten Endes. Meine, gut, dass er so gut abliefert, ja, finde ich jetzt schon auch ein bisschen erstaunlich. Ich meine, 10 Bester von 85 gerankten ist schon eine Hausnummer. Aber da hast du halt auch ganz klar die Erfahrung gesehen, ne? Also gerade in der Randverteidigung, der hat einfach, der liest einfach so gut, er kennt sich unglaublich gut im System aus, das sieht man auf den Coaches-Films auch, wie viel wirklich kommuniziert wird, wobei da muss ich auch sagen, es ist Patrick Queen auch schön mit anzuschauen, vor allem gerade bei den letzten Spielen, jetzt auch in den Playoffs, wenn man sich das mal auf dem Coach-Film anschaut und sich da mal ein bisschen die Spieler genauer ansieht, wie viel Kommunikation stattfindet. Und Kommunikation ist eigentlich in den meisten Fällen ein gutes Zeichen. Und ja, da war Ford ganz, der versteht unser System in- und auswendig, der zeigt auch den jungen Spieler, wo sie dann stehen müssen. Ja, also es ist halt einfach ein Veteran und ist keinen Cent überbezahlt.
Ja, vor allen Dingen, das kam jetzt noch gar nicht heraus in der Coverage, ein super Spieler auf Inside-Linebacker. Also man hat es auch oft gesehen, dass er dann in offensichtlichen Passing-Situationen aufs Feld gekommen ist. Und hat da auch auf jeden Fall, ist der beste Linebacker in Baltimore gewesen. Und hat da auch sein Geld quasi, ja, gezeigt, warum er das Geld verdient in Baltimore. Also, ja, ist ein Spieler, von dem ich sehr überrascht war, dass er ja dann doch so solide abliefert. Und mit denen, also mit Green, Harrison und Ford, solltest du nächste Saison auf jeden Fall schon mal ein gutes Trio haben, in die NFL-Saison zu gehen. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du da widersprechen?
Nee, absolut. Also, so wie man sieht, würde ich sagen, es ist, kann man auf alle Fälle ins zweite Jahr gehen. Wie gesagt, es sind noch junge Spieler da. Man hat auch den Veteranen dabei. Also, in der Theorie könnte man sagen, man ist da eigentlich gesettelt. Jetzt kommen wir dann noch zum nächsten Spieler dann gleich, da können wir noch was dazu sagen. Es ist jetzt halt dann die Frage, inwieweit man sagen möchte, okay, man will sich trotzdem noch jemanden holen, irgendwann in den späteren Runden, in den frühen Runden im Draft, gibt es da ein paar interessante Sachen noch, aber dazu kommen wir dann bei den Draft-Folgen.
Genau. Du hast schon angesprochen, CJ Board, nee, Chris Board, nicht CJ, Chris Board, Restricted Free Agent. Vielleicht mal ganz kurz Restricted Free Agent erklären.
Ja, also wir haben im Prinzip die Exklusivrechte, mit ihm Verträge zu schließen. Bedeutet, er kann sich gern, also wir können ihm einen Vertrag anbieten, so oder so. Dann darf er sich auf dem freien Markt umschauen. Man kann schauen, was ein Team gewillt ist, für ihn zu bezahlen letzten Endes. Und dann dürfen wir nochmal ein Gegenangebot starten sozusagen und können ihn dann trotzdem verpflichten. Und gegebenenfalls der Restricted Free Agent kann auch dann mit dem Tender belegt werden, was dann wiederum bedeuten würde, wenn ihn jemand rauskauft, bekommen wir als Kompensation dann dafür Draftpicks. Und die kann man je nach Runde auch belegen. Also, aber das wird bei ihm jetzt wohl eher nicht passieren.
Ja, du hast gesagt, es wird ein Free Agent. Ich sage immer, das sind so halbe Free Agents, weil die Tendenz, dass sie bleiben, ist dann doch sehr hoch. Ich weiß, dass wir damals Willie Snead dadurch bekommen haben, weil die Saints da mit dem Vertrag nicht mitgehen wollten. Genau. Aber ja, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Teams, wo die Restricted Free Agents sind, die Spieler behalten. Jetzt ist die Frage, würdest du CJ Board, ich hab's aber heute mit dem CJ, Chris Board einen Vertrag geben? Und jetzt, wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
Okay. Naja, also es ist für mich ein Special-Team-Spieler. Also sprich, würde ich ihm praktisch eigentlich das Veteranminimum zahlen von 1 Million und ihn als Special-Team-Spieler als in erster Linie einsetzen, mit der Option, wie gesagt, okay, ich kann ihn auch aufs Feld auch so drauf tun. Mir hat er ehrlich gesagt nicht so zugesagt. Also in den ersten Spielen war es eigentlich ganz, ganz, ganz nice irgendwo, aber umso weiter die Saison vorangeschritten ist, umso weniger, muss ich sagen, hat er mir gefallen letzten Endes. Auch wenn jetzt sein Pass-Rush-Grade auch extrem gut ist eigentlich. Aber es ist auch so ein, ja, vom Spielertypus her würde ich auch sagen, so einer wie Queen, wo relativ viel blitzen kann und kommt halt auf bei Dime-Situationen, weil er hat ja diesen Dime-Safety dieses Jahr bei uns ein bisschen so imitiert, mehr oder weniger. Ja, also wie gesagt, für ein gewisses Minimum und als Special-Team-Spieler und als Backup ist das für mich in Ordnung. Letzten Endes kannst du dir aber natürlich auch sowas über den Draft in ganz späteren Runden holen.
Eine andere Frage, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber würdest du lieber Anthony Levine behalten, der ja auch Free Agent wird, oder würdest du lieber Chris Board behalten? Weil es sind ja so ungefähr gleiche Spielertypen, auch wenn sie anders gelistet sind. Aber du hast ja schon gesagt, Board hat ja den Safety-Hintergrund, der dann zum Linebacker geworden ist und wurde ja dann auch in der Dime eingetauscht. Und was man so aus Baltimore gehört hat, sind die Ravens ja voll Feuer und Flamme für Chris Board. Also da hört man ja nur Positives über ihn. Und ja, ich stimme dir da ein bisschen überein. Das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht so unfassbar gut. Aber ja.
Ja, also auf die Frage, um die auf die Frage einzugehen, das sage ich ganz klar Board. Weil leider, ich finde, Levine ist der Special Teams Captain und hat unglaublich viel Impact, glaube ich, im Lockerroom. Der ist, glaube ich, ganz schwer unterschätzt. Aber letzten Endes, er wird halt leider auch immer älter und man sieht ihm leider sein Alter mittlerweile auf dem Feld auch an. Also er wird, ich finde, er hat einiges an Speed eingebüßt in letzter Zeit, also in der letzten Saison zumindest. Und er schaut einfach nicht mehr, ja, er schaut einfach nicht mehr so fit aus wie noch vor 2 Jahren und er spielt ja auch jetzt im Prinzip eigentlich nur noch Special Teams.
Ja.
Von dem her gesehen ist der Value für mich natürlich beim Board natürlich dann höher.
Dann kommen wir noch zum letzten Spieler auf Linebacker. Den sollten wir ganz schnell abgefrühstückt haben. So, Christian Welch war einer der Profitanten von dem Corona-Ausbruch in Baltimore. Hat ja dann doch in den Corona-Spielen spielen dürfen. Dabei 8 Snaps gesehen. Hat immerhin gereicht für einen Missed Tackle. Aber mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Oder siehst du das anders?
Nee. Nee, ist schon schlimm genug, dass ein Miss Tackles bei 8 Snaps dabei war.
Ja.
Es ist eigentlich schon, ja.
Ich denke, wir haben auch schon die Gruppe gut zusammengefasst. Ein kleines Fazit. Brauchen wir hier noch Verstärkung auf dem Free-Agent-Markt oder nicht? Da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz anfangen wollen. Ich hatte ja eben schon anklingen lassen, dass LJ Ford, Malik Harrison und Patrick Queen auf jeden Fall bleiben. Chris Board müssen wir natürlich auch mal schauen. Da hast du auf jeden Fall ein sehr gutes Fundament mit, dass du jetzt nicht dringend ja, in den ersten 3 Runden einen Linebacker ziehen musst. Wenn jetzt ein extrem guter Linebacker noch da ist, gut, kann man nochmal drüber diskutieren. Gerade mit diesem Best Player Available. Aber auch bei der Free Agency, da musst du jetzt nicht auf die Top-Linebacker gehen. Da kannst du dann erstmal die Top-Linebacker gehen lassen und gucken, ob du dann halt von denen, die noch übrig bleiben, jemanden zu einem sehr günstigen Deal nimmst, um dann halt wirklich die Tiefe zu bekommen auf Linebacker. Ja, ich meine, jeder weiß, dass wir eine 3-4 spielen. Da ist es immer gut, wenn du dann 4 Middle-Linebacker hast, so rein von der Tiefe her. Aber ich denke, das ist eine Position, die werden die Ravens nicht ganz vorne haben.
Nein, mit Sicherheit nicht. Also ich würde auch sagen, wir sind gefestigt für nächstes Jahr. Das ist eine Position, wo man definitiv nichts machen muss. Klar, spätere Draftrunden, wer weiß, was kommt. Special Teams Player sind immer erwünscht, ganz klar. Ja, man muss schauen. Es gibt, wie gesagt, im Draft ein paar Linebacker-Hybriden, die wirklich fantastisch sind. Und wo man sagen muss, wenn du natürlich irgendwo im dümmsten Fall in der ersten Runde dran bist und einer von denen, wo ich von jetzt spreche, ist da, dann wird es natürlich auch schwierig, auf gewisses Talent dann, sage ich mal, nicht einzugehen. Aber dann hast du eben noch die Möglichkeit zu sagen, okay, du draftest halt zurück, weil springst zurück und holst dir noch ein paar Picks. Ja, aber vom Grundsatz her würde ich sagen, dass die Position, eigentlich die Positionsgruppe etwas ist, wo wir eigentlich gar nichts machen müssen.
Das ist jetzt quasi eine perfekte Überleitung zu der nächsten Positionsgruppe. Weil wenn die nicht in den Top 3 der Priorisierung ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Denn es geht um die Outside Linebacker und die Edge Rusher. Und warum ist das eine Positionsgruppe oder ne, auch die Edge Rusher, die wir unbedingt angehen müssen? Ja, wir haben 6 im Kader und 5 davon werden Free Agent. Auch hier möchten wir natürlich, bevor wir jetzt besprechen, wie wir das in Zukunft machen wollen würden, wenn wir General Manager wären, erstmal die Leistungen der Spieler in der letzten Saison unter die Lupe nehmen. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit dem ersten Free Agent an. Nee, wir machen es ganz anders. Fangen mit dem einzigen Spieler an. Wir fangen mit dem einzigen Spieler an, der nächstes Jahr noch in Baltimore ist. Und das ist Jalen Ferguson. Hat jetzt sein zweites Jahr gespielt. Und war für mich eine der Enttäuschungen, wenn ich ehrlich sein darf. Hat sich ja immer mit einem anderen Spieler, mit Gerard Ward, abgewechselt, was Inactive angeht. Ja, so richtig abheben konnte er sich nicht. Und ja, wenn er auf dem Feld stand, hatte man jetzt nicht den Eindruck, oh, da ist Jalen Ferguson. Gut, dass er da ist. Keine Highlight-Plays.
Genau. Also, das, was ich jetzt für Jalen Ferguson sage, gilt im weitesten auch für Ward dann. Ferguson hat am Anfang einige Snaps gesehen. Fand ich, war in der Randverteidigung extrem gut. Er hat extrem gut die Edge gesettet, hat's Contain geschlossen gehalten, war gegen O-Liner gut, hat sich gut gelöst von denen. Da fand ich ihn richtig, richtig gut. Also der Step im zweiten Jahr in der Randverteidigung fand ich super. Also da hat er mir wirklich extrem gut gefallen. Da habe ich einiges gesehen, was richtig geil ist. Im Pass Rush? Pass Rush war jetzt nicht so cremig, sag ich mal, aber das ist generell ein Problem, würde ich sagen, in Baltimore, gut durch Scheme und etc. Also da kommen wir noch drauf. Da fand ich, hat sich jetzt nichts zu letztes Jahr verändert. Vor allem das Problem war bei ihm ein bisschen, dass er eigentlich irgendwie nur gefühlt nur einen Bull Rush kann. Und tja, nur ein Pass Rush Move zu können, ist grundsätzlich schon mal schlecht. Und dann ein Bullrush gegen ja, extrem gute O-Liner, da machst du halt nicht viel. Deswegen muss ich sagen, war das ein bisschen doof. Aber wie gesagt, die Randverteidigung war super spitzenmäßig. Das Problem war halt, dass wir tatsächlich dann Yannick Ngakoue geholt haben. Wäre das nicht passiert, hätte er vermutlich noch viel mehr Snaps gesehen.
Ja. Siehst du denn da noch Potenzial nach oben?
Ja, doch. Also du musst immer sehen, die Run-Verteidigung letztes Jahr war wirklich katastrophal. Und den Step, den er da gemacht hat, finde ich beachtlich. War das zweite Jahr. Jetzt kommen wir dann ins dritte Jahr und ich erinnere dich nur an solche Leute wie Paul Kruger und ja, auch Za'Darius Smith letzten Endes, die eigentlich erst im dritten Jahr losgelegt haben und dann viele sogar im vierten Jahr wirklich ihr Karrierejahr hingelegt haben. Und deswegen werde ich Ihnen jetzt noch nicht irgendwie sagen, dass ich kein Vertrauen mehr zu ihm habe oder unterbuttern. Also ich hoffe da jetzt aufs dritte Jahr, dass da jetzt dann vielleicht der nächste Schritt kommt.
Ja, du hast angesprochen, die Liste ist lang von Outside-Linebackern in Baltimore, die im vierten Jahr dann explodiert sind. Ich erinnere da nur an einen Matthew Judon, einen Tyus Bowser war vor der Saison arg in der Kritik. Und hat sich dann auch gut gesteigert, aber da kommen wir ja später drauf. Also, ja, gerade bei Outside-Linebackern muss man in Baltimore einfach geduldig sein. Du hast es schon gesagt, die brauchen alle ein bisschen. Was ja aufgrund unseres Systems jetzt nicht ganz so schlecht ist, sage ich jetzt mal, weil wir einfach viel blitzen. Und ja, das macht den Outside-Linebackern ja das Leben leichter. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Interesse der Ravens groß ist, dass man mit dem Four-Man-Rush mehr Druck erzielen kann, als wir es letztendlich tun. Du hast eben auch schon...
Und man muss immer bedenken...
Ja?
Ja. Ich wollte gerade sagen, du musst immer bedenken, dass wir extrem viel vom Outside-Linebacker verlangen, gerade was Coverage angeht. Das macht auch nicht jedes 3-4-Team so, wie wir das machen.
Genau. Und da war er auch sehr gut mit einem Grade von 70,8. Ja. Ich denke, letztendlich muss man da noch ein bisschen Geduld haben. Ich denke, das dritte Jahr wird für ihn ja doch jetzt ein wichtiges, um einfach über seine Zukunft in Baltimore oder auch in der NFL-Karriere ja so eine Richtung zu geben, ob er der top bezahlte Outside-Linebacker wird oder ob er dann doch nur so ein, ich sag jetzt mal, Go-To-Guy wird, der von Verein zu Verein pendelt, von Franchise zu Franchise. Ja, ich denke, damit ist vieles gesagt. Und wir hatten auch schon gesprochen, Geode Ward war so sein Kollege, mit dem er sich immer auf der Inactive-Liste abgewechselt hat. Mal war es Ferguson, der inactive war, mal war es Geode Ward. Was natürlich jetzt für Geode Ward spricht, ist, dass er die Saison gut beendet hat.
Ja, ganz stark beendet hat, ja. Definitiv. Geode Ward war in den Playoff-Spielen extrem gut. Ist auch sehr... vielseitig einsetzbar. Den kannst du halt auch wirklich nach innen schieben und nach außen. Und das ist was ich bei Ferguson jetzt noch nicht so gesehen habe. Bei Ward dafür umso mehr, weil er eigentlich mal ein D-Liner eigentlich war. Oder gelernter D-Liner ist. Von dem her gesehen ist das auch für mich ein ganz wichtiger Faktor in Sachen Vertragsverlängerung. Aber da kommen wir dann auch noch sicher dazu.
Ja, du hast jetzt angesprochen, Faktor Vertragsverlängerung. Ganz kurz, Geode Ward mit 271 Snaps, 30 Snaps weniger gespielt als Jalen Ferguson in 4 Spielen. Also Ferguson hatte 14 Spiele, Geode Ward hat 10 Spiele letztendlich gespielt. Total Pressures, Jalen Ferguson 11, Geode Ward 17, unter anderem dann auch 3-6. Wird Free Agent. Wir hatten ihm letztes Jahr schon einen Jahresvertrag gegeben, weil wir ihn ja in der Saison 2019 mitten in der Saison geholt haben. Wie siehst du so da die Lage? Ich denke, aufgrund seines guten Endes könnte man da über einen Einjahresvertrag nochmal drüber diskutieren. Aber ob es letztendlich zu einem Long-Term-Deal reicht, das mag ich stark zu bezweifeln.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich sag mal, wir sollten alles dran setzen, dass wir ihn kriegen. Oder alles ist jetzt übertrieben, aber wir sollten schauen, dass wir einen vernünftigen Vertrag nochmal aufsetzen, so der ihm am besten natürlich so ist, wie den, wo er dieses Jahr hatte. Das wäre natürlich am schönsten. Denn er ist ein guter Spieler und ich finde, er geht bei uns im System auch wirklich auf. Die Frage ist halt, ob ihm das wirklich jetzt dann langt. Also klar, ich meine, er weiß, also nächstes Jahr wird es anders ausschauen im Outside-Linebacker-Room. Von dem her gesehen sagt er vielleicht, okay, ich werde mehr Spielzeit bekommen. Ansonsten hätte ich eher die Befürchtung, dass er sagt, ich möchte irgendwo anders hin, wo ich mehr Spielzeit bekomme.
Ja, auch er.
Weil er ist gut.
Ich wollte gerade sagen, auch unter der Saison auch mit Tweets aufgefallen, wie Free Heady. Er nennt sich ja selber Heady. Ich glaube, das war, nachdem er 3 oder 4 Mal inactive war. Da wollte er gecuttet werden. Ob sich da jetzt die Stimmungslage hin verändert hat, nachdem er dann doch gut beendet hat, kann man drüber diskutieren. Ja, ich würde einfach weitergehen zu einem nächsten Spieler, wo wir auch über keinen Long-Term-Deal drüber diskutieren müssten, sondern wenn dann auch nur ein Short-Term-Deal, also ja, in Form eines Einjahresvertrags, Parnell McPhee. Hat diese Saison zu Ende gespielt, 15 Spiele letztendlich gespielt, 400, 58 Snaps. Das sind genau 43% aller Snaps in der Defense. Und ja, wie hast du da seine Leistung gesehen? Konnte letztendlich ja einen Total Pressure von 35 bringen, also Hits, Hurries und Sacks. Würdest du McPhee nochmal ein Jahr länger in Baltimore sehen wollen?
No-brainer, natürlich. Also McPhee muss ganz klar auch seine, ich bin voll dafür, dass der seine Karriere bei uns beendet. Wir haben ihn gedraftet und ich finde, hier könnte er auch jetzt aufhören. War im Großen und Ganzen eigentlich der beste Outside-Linebacker letztes Jahr. Hat wieder viel mehr Snaps gespielt, als das man eigentlich von ihm verlangt oder als das, was er gekommen ist eigentlich.
Aber was der Unterschied zwischen, ich muss ja ganz kurz unterbrechen, der Unterschied zwischen dieser Saison und letzter Saison war ja, dass er zwar viele Snaps gespielt hat, ja, aber man konnte es sich gut über die Spiele aufteilen. In der letzten Saison, also in der 2019er Saison, war es ja so, dass er am Anfang direkt alles spielen musste, weil wir einfach keine Spieler hatten.
Durchspielen musste.
Und sich dadurch ja dann, weil er ja, also ich kann mich daran erinnern, hat er ja in 3, 4, 5 Spielen hintereinander fast, ich meine, was waren es, 50-60% aller Snaps.
Genau, hat durchgespielt, genau. Und dann hat er sich auch verletzt. Genau,
und dann hat er sich verletzt und das war ja diese Saison anders. Also diese Saison konnten die Ravens da ja ein bisschen mehr rotieren und auch limitieren, zu sagen, wann er reinkommt, wann nicht.
Richtig, aber jetzt schau dir die Snaps an, 43%. Also ich hätte gesagt, wenn er jetzt dann die 30% gehabt hätte, wäre es irgendwo in Ordnung gewesen, aufgrund seiner langen Verletzungsliste, die er eigentlich immer hatte und in Chicago letzten Endes auch seine Karriere gekostet hat. Und man hat eigentlich immer davon gesprochen, dass er eigentlich wirklich nur minimal Snaps bekommt, aber der ist einfach zu gut, als dass du ihn auf die Bank setzen kannst. Das ist das ganze Problem an der ganzen Geschichte. Und deswegen finde ich, dass 43% aller Snaps viel sind. Vor allem, wenn du dann mal schaust, ja, was haben denn Julon und Bosa an Snaps gehabt? Und jetzt musst du das Alter vergleichen. Also deswegen, ich finde, er hat viel gespielt. Wie gesagt, weil er extrem gut war. Und ja, toi, 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 er hat sich nicht verletzt, was top ist. Und für mich ist es ganz klar, also der nochmal verlängern.
Also, ja, auch da aufgrund seines Alters braucht man gar nicht drüber diskutieren, ob es 1 oder 2 Jahre werden. Ich glaube, er ist jetzt schon 33 Jahre alt. Wenn, dann wird es überhaupt nur ein Einjahresvertrag. Ungefähr mit dem gleichen Geld wie letztes Jahr, wo wir ihn ja auch für ein Jahr behalten haben. Und dann sollte er auch das Leadership in dem Outside Linebacker Room übernehmen, gehe ich mal von aus. Ja.
Ja, ganz genau.
Kommen wir jetzt zu den drei großen Free Agent, mag ich es mal nennen. Und ich fange mal mit den in Anführungszeichen unspektakulärsten an. Und das ist Tyus Bowser. Warum unspektakulär? Weil er einfach nicht so über seine Total Pressures aufmerksam gemacht hat. Da hatte er nur 33. In der ganzen Saison nur 2 Sacks bei, dann doch 539 Snaps. Aber, und das darf man nicht vergessen, seine Coverage-Fähigkeiten unfassbar gut, hat 3 Interceptions gefangen. Durch diese Interception hat er auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt fordern natürlich viele in Baltimore, verlängert Tyus Bowser, und schmeißt ihm das Geld hin, gebt ihm, was er will. Da muss ich jetzt mal die Euphoriebremse treten. Manuel, und da muss mir jetzt sagen, ob du das auch so siehst oder sagst, was redet der Nils eigentlich wieder für einen kompletten Bullshit? Und sage, verlängert ihn, 4 Jahre ungefähr, aber nicht zu jedem Preis. Weil, ja, seine Courage-Fähigkeiten sind gut, aber gerade als Pass-Rusher habe ich diese Saison zu wenig gesehen von ihm.
Ja, bin ich bei dir. Also ich würde ihn gern behalten für das richtige Geld, aber alles Geld hinterher schmeißen, völliger Schwachsinn.
Aber jetzt nennen wir mal Zahlen. Gesagt, also nicht hier so Theorie, sondern was ist für dich das richtige Geld für Tyus Bowser?
Zwischen 8 und 10 Millionen. Ja, zwischen 8 bis 10, würde ich sagen.
Okay.
Tendenz 8, würde ich sagen, aber mehr, also ich spreche jetzt vom Jahres, vom Jahresgehalt. zwischen 8 bis 10 Millionen. Mehr ist es, ja, mehr ist es nicht. Wie gesagt, weil wenn du wirklich Geld verdienen willst auf der Position, dann muss wacker mehr kommen im Pass Rush. Und deswegen finde ich das, fände ich das jetzt fair, das Geld. Ich weiß nicht, was sagst du?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, 8 Millionen ist so das Maximum für in meinen Augen. Einfach weil ich als Pass-Rusher von ihm viel zu wenig sehe. Und ich sage jetzt mal, in offensichtlichen Passing-Downs gegen den Patrick Mahomes kannst du ihn nicht aussetzen oder reintun, weil er ja als Pass-Rusher wenig bis gar keine Gefahr ausstrahlt. Und wenn du jetzt keinen verrückten Blitz hast, was gegen Patrick Mahomes doof ist, weil du brauchst eigentlich da den Foreman-Rush, du brauchst den dominanten Foreman-Rush. Und da jetzt dein ganzes Geld in einen Spieler zu investieren, der dir keinen gefährlichen Foreman-Rush sorgen kann, sondern einfach nur dir hilft, was Blitzpakete angeht, das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Da würde ich mein Geld lieber anders investieren.
Die Frage ist, was sind 8 Millionen eigentlich jetzt? Wir sprechen jetzt mal, okay, wir haben jetzt ein dummes Jahr. Hä? Wir haben jetzt ein ganz blödes Jahr. Aber sprechen wir mal über normales Salary Cap Jahr. Was sind 8 Millionen letzten Endes, die natürlich dann nicht so zu Buche schlagen, die ja wahrscheinlich irgendwo dann bei 5 oder 6 wahrscheinlich zu Buche schlagen, wegen Incentives und so weiter. Ist das viel Geld für einen trotzdem guten Defense-Spieler? Würde ich sagen, nein.
Dass er ein guter Defense-Spieler ist, keine Frage. Also ich möchte jetzt auch nicht seine Saison hier schlecht reden. Die war gut. Aber nochmal, ne, ich brauche da einen Foreman-Rush oder einen Outside-Linebacker, der Gefahr im Pass-Rush äußern kann, gepaart mit einem super Coverage-Play, was er gemacht hat. Wäre das mega. Dann wäre es auch für mich ein No-Brainer. Ne? Dann hätte ich gesagt, komm, hier, schmeiß ihm das Geld hin, was er haben möchte. Letztendlich.
Ja, aber das sind wir ja bei Doppelter, also da sind wir ja bei 16 Millionen
oder genau. Irgendwo sowas. Also, ja,
deswegen,
also unter normalen Umständen würde ich sagen, ja komm, 8 Millionen ist okay. Jetzt in einem Jahr, wo du ja dann doch mal deine Dollars umdrehen musst, sage ich jetzt mal, würde ich das bezweifeln. Also da würde ich dann sagen, gibt es nicht einen billigeren Spieler? Also für mich ist das ja ein besserer Situational Player. Du kannst ihn nicht bei jedem Down richtig hinsetzen, sondern nur bei Passing Downs, wo du blitzen möchtest.
Ja, das ist schon richtig.
Und wie gesagt, ob dann so ein Spieler 8 Millionen zahlen möchtest, lass ich mal dahingestellt.
Oder also wie gesagt, Millionen. Man verteilt es ja wieder, du musst immer das so ein bisschen sehen, aber ich glaube, also für viel weniger kann ich mir nicht vorstellen, dass auch so ein Spieler dann spielt, oder ich glaube nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass andere Vereine
das zahlen. Nee, also nicht sagen, nach so einem Jahr, da gehe ich auch von aus. Aber nochmal, ja, wie gesagt, also da sehe ich dann die Pass-Rush-Qualitäten nicht, als dass ich sagen würde, ich würde ihm mehr als 8 Millionen geben. Bei 10 Millionen würde ich sagen, oh, kacke, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, gut schade, wir haben ihn verlängert, oder ne, ich würde ihn nicht komplett fluchen. Alles über 10 Millionen hinaus, da würde ich dann das Front Office dann schon sagen, hier, was wollt ihr denn mit einem Spieler, der dir nicht ungefähr, der dir im Pass Rush nicht unbedingt weiterhilft.
Genau.
Und Pass Rush weiterhelfen ist ein gutes Stichwort, denn wir haben mitten in der Saison für Yannick Ngakoue getradet, den Drittrunden-Pick von uns aufgegeben, damit unser Pass-Rush besser wird. Hat er unseren Pass-Rush besser gemacht, Manuel?
Die Gretchenfrage. Ja, ich glaube, ja, er hat ihn besser gemacht. Für ihn auf der positionsbezogen, ja. Aber irgendwie, also ich glaube, wir sind alle im Großen und Ganzen dann vielleicht doch noch ein bisschen enttäuscht aus der Sache rausgegangen. Man hat sich viel, viel mehr erhofft, glaube ich. Also ist auch so, definitiv. Zwei Sachen sind bei ihm halt, finde ich, naja, oder das heißt zwei Sachen. Mein Problem ist, er war halt in der Run-Verteidigung ultra schlecht. Das hat man auch gesehen, also das ist kein Run-Defender. Er hat zwar eigentlich, naja, immer in der 4-3 gespielt und kommt da jetzt in unser System rein, und ich habe einfach das Gefühl, er hat nicht 100% ins System gepasst. Das war, glaube ich, das große Problem, und für einen Gegner war es doch eigentlich recht berechenbar, weil er hat einfach nur Pass Rush gemacht. Und nichts anderes. Also der ist auch nicht immer in der Coverage gedroppt oder so, oder extrem selten, wie ich finde. Man konnte eigentlich immer davon ausgehen, der Spieler kommt rum. Und was heißt das? Du kannst dich natürlich auch darauf einstellen. Und deswegen, glaube ich, sind seine Pass Rush Skills ein bisschen verpufft letzten Endes.
Ja, so also da muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich finde, er hat unseren Pass Rush schon noch besser gemacht. Klar,
das sage ich auch.
Ja, aber ich finde es halt, seine Stats lügen ein bisschen. Und das ist ja das, was viele Leute immer kritisieren. Hat letztendlich 9 Spiele gespielt für die Ravens. Und hat jetzt nicht die Mega-Sacks aufgebracht, die man sich ja dann doch erhofft hatte. Er war halt immer da. Also, ne, er hat schon Gefahr geäußert, Druck aufgebaut.
Genau, hat immer Druck aufgebaut.
Also, der letzte Schritt, der berühmte letzte Schritt hat bei ihm immer gefehlt. Letztendlich hat er dann doch noch 42 Total Pressures und führt damit unsere ganzen Outside-Linebacker an. Jetzt auch hier die Frage, was machst du? Verlängerst du ihn? Gibst du ihm den Tag? Dadurch, dass Ngakoue als Defense-End gelistet wird, finde ich eigentlich eine erstaunliche Sache. Ja, Ngakoue wird als Defense-End gelistet und kostet dabei nur ein bisschen mehr als 14,5 Millionen als Franchise-Tag. Im Gegensatz zu Matthew Judon, auf den wir gleich kommen, da ist es deutlich mehr Geld. Ich habe es aber jetzt gerade gar nicht im Kopf. Wie teuer ein Outside-Linebacker ist auf dem Franchise-Tag?
Eigentlich 16,5, aber da erst bei ihm jetzt das zweite wäre, ist es teurer.
Ah, okay. Ja.
Das zweite Jahr, wenn du taggst, wird es teurer.
Ich meine, was von 18 Millionen gelesen zu haben.
Mhm. Ja, genau, weil du doppelt taggst. Also wie gesagt, das erste eigentliche Tag ist nochmal 16, aber ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon wieder erhöht worden ist. Und dann, wenn du jetzt nochmal taggen würdest, würde es nochmal signifikant nach oben gehen. Also es wäre nicht das gleiche wie im aktuellen
Jahr. Und bevor wir jetzt einfach sprechen, ob wir den Gargoyle verlängern, würde ich einfach kurz über Judon sprechen. Weil es ist ja entweder oder, definitiv, oder gar keiner. Aber dass wir beide behalten werden, ist dann doch gleich null die Chance. Sprechen wir erst kurz über Matthew Judon. Wie hast du seine Saison gesehen? Ich muss im Groben und Ganzen sagen, für einen Spieler, der unterm Franchise-Tag spielt, letztes Jahr 20 Millionen haben wollte in einem Long-Term-Deal, hat er mir zu wenig gezeigt.
Also, ja, Matt Judon ist für mich das zweischneidigste Schwert überhaupt im ganzen Kader. Entweder du verfluchst ihn 100-mal beim Spiel oder du lobst ihn 100-mal beim Spiel. Also so kam es mir zumindest vor. Ja, er hat nicht mehr das aufgelegt, was er zum Beispiel im letzten Jahr hatte. Also letztes Jahr waren seine Statistiken doch weitaus besser. Er tut wahnsinnig viel Hurries eigentlich und Hits generieren und Pressures generieren natürlich allgemeine. Da ist auch so, der letzte Schritt fehlt irgendwann dann zum Sack letzten Endes. Und was mich eigentlich am allermeisten bei Matt Judon aufregt, ist seine Undiszipliniertheit, was dann ganz, ganz oft in Strafen endet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, man müsste es mal raussuchen, aber er ist mit Sicherheit für einige Touchdowns dieses Jahr auch verantwortlich, weil er dann beim dritten Versuch, man hat es geschafft, den Gegner aufzuhalten und er macht irgendeinen Blödsinn mit roughen Gepasser oder schuckt draußen an der Seitenlinie noch den Quarterback, tackelt ihn. Also da kann ich mich an einige Szenen erinnern. Und das ist für mich eigentlich das ganz große Problem an ihm, dass er so wahnsinnig undiszipliniert und aggressiv dann ist, auch wenn ich weiß, dass er im Lockerroom extrem geschätzt wird.
Ja, du hast schon angesprochen, letztendlich 6 Sacks gemacht. Bei ihm habe ich aber, also natürlich trügt das jetzt ein bisschen der Schein, aber bei ihm hat man immer so das Gefühl, das sind alles nur so Coverage-Sacks. Also wenn die Defense-Backs die Gegenspieler so lange decken konnten, dass der Pass-Rush irgendwann durchkam. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass er Snap kam, er direkt seinen O-Liner geschlagen hat und dann weg war. Sondern es war wirklich immer so ein Kampf von 3-4 Sekunden an der Line of Scrimmage, bevor er dann durchkam. Oder ein Scramble, wo er den Quarterback gesackt hat. Er ist halt nicht der dominante Pass-Rusher. Das kann man so sagen.
Ja, aber er ist unglaublich vielseitig. Er kann den Run spielen, er kann Pass spielen, er kann Courage gut. Also ich finde, er ist ein Rundum-Paket. Nirgendwo extremst genial oder so, extrem rausstechend, aber überall ein guter Spieler. Aber mehr auch nicht.
Ja, ein guter Spieler, den die Ravens sich langfristig auch haben wollten. ESPN und vor allen Dingen Jameson Hensley haben ja berichtet, dass die Ravens ihm wohl einen Long-Term-Deal angeboten haben, jährlich 16,5 Millionen. Und dass er Judon mehr haben wollte und das, den Vertrag deswegen abgelehnt hatte. Jetzt hat er auf Twitter auch heute erst Jameson Hensley dafür kritisiert, dass er so ein, Entschuldigung die Aussprache, aber Bullshit veröffentlichen würde und das alles nur tun würde, damit er Klicks bekommt. Das würde gar nicht so stimmen. Daraufhin hat dann Jameson Hensley dann doch nochmal gesprochen, dass er doch gerne seine Antwort dazu geben kann, dass er das aus Baltimore gehört hat. Ja, und da war Matthew Judon dann doch ein bisschen sauer, das hat man schon herausgelesen. Wollte dann die Quelle wissen, wer sowas sagen würde und das alles nicht stimmen würde.
Also muss man es auch fairerweise sagen, also ich habe den ESPN-Gericht auch durchgelesen gehabt, weil ich hatte mich schon gewundert, ich hatte es im Forum bei uns gelesen, so von wegen Geld abgelehnt. Ich so, okay, ich weiß, da war mal Gerüchte, aber Gerüchte sind immer so eine Sache. Dann hatte ich mir den Bericht auch nochmal durchgelesen und habe mich schon gewundert. Okay, interessant. Ich meine, klar, Jameson hat gute Connections zu uns rein und es kommen auch immer gezielt Informationen raus. Es ist nicht so, dass das nicht alles immer gesteuert wird. Es wird teilweise was gesteuert und die Beat-Reporter kriegen dann schon auch Material zugeschustert, sage ich mal, dass sie was schreiben können oder wie auch immer. Und deswegen Gerüchte, ganz schwierige, heiße Kiste. Was auf alle Fälle Fakt ist eigentlich, und das, da muss ich jetzt zum Beispiel Judon recht geben, es hat geheißen, dass das innerhalb der Saison gewesen wäre. So stand es im ESPN-Bericht. Und eigentlich, also offiziell darf man mit ihm nicht verhandeln, wenn er unter dem Franchise-Tag spielt. Also Baltimore darf nicht mit ihm verhandeln, er darf nicht mit ihnen verhandeln. Also eigentlich darf es nicht passieren. Klar, ich meine, dass das wahrscheinlich im Hintergrund passiert, würde ich sagen, da ist was dran. Aber ob er wirklich so viel Geld haben wollte und es abgelehnt hat, das würde ich sagen, da würden wir mal 50-50 sagen, das kann in beide Richtungen gehen.
Kurz und knapp. Yannick Ngakoue oder Matthew Judon, wem willst du den Franchise-Tag geben, wenn du General Manager wärst?
Wenn ich einen Franchise-Tag geben?
Ja.
Dann wird es wahrscheinlich auf Ngakoue rauslaufen. Also zumindest jetzt auf das, was ich jetzt so... Ich kenne noch zu wenig von ihm, auch die kurze Zeit, man hat nicht so viel von ihm gelesen. Wie gesagt, so sehr ich Judon schätze, auch im Lockerroom und so weiter. Aber das ist jetzt dann eine Preissache und allein der Tag, wie gesagt, für Ngakoue, dass es jetzt dann ein Defense-End-Tag ist, der schon günstiger ist und Judon extrem teurer sein würde. Und alles, was 18 oder 19 Millionen ist, ist Judon nie wert. Also um Himmels Willen, das ist er nicht wert. Und deswegen tendiere ich jetzt daher auf Ngakoue. Ob es spielertechnisch Sinn macht, würde ich jetzt mal bezweifeln.
Ja, also
das wäre nicht meine Antwort.
Man hat so, was ich halt denke, man hat einen guten Pass-Rusher in Ngakoue und in Bowser einen Spieler, der ja dann doch gut im Run und in der Coverage ist. Und die beiden zusammen ist halt ein bisschen besserer Best für Judon. Weißt du, was ich sagen möchte? Also du hast zwei Spieler, die ungefähr das Skillset von Judon, ein bisschen besser als das Skillset von Judon haben. Dementsprechend ja, tendiere ich auch eher dazu, lieber die beiden anderen Spieler zu behalten als Judon. Ist halt die Frage, inwiefern das finanziell möglich ist, gerade mit dem mit Ngakoue. Auch da sind natürlich Vertragsverhandlungen schwierig. Auch er wollte letztes Jahr sehr, sehr viel Geld haben, musste dann für ein bisschen weniger Geld nach Minnesota. Ja, letztendlich wird es für beide Spieler, also die Judon und Ngakoue, ein tierisch schwieriger Verhandlungsbasis. Und ich finde, da macht ein kurzer Blick auf Free Agents Sinn.
Ganz kurz noch, also man muss bedenken, wie gesagt, sie haben hoch gepokert letztes Jahr letzten Endes und haben sich jetzt eigentlich beide verpokert letzten Endes. Weil das Market Value natürlich dieses Jahr geschrumpft ist. Also
vor allen Dingen mit dem Preis. Ja.
Mit dem Cap. Genau, mit dem Cap. So. Und laut Sporttrack ist das aktuelle Market Value, also von beiden, von Ngakoue und Judon, liegt es momentan bei 15,5 Millionen Dollar. Mhm. Und die sind da schon immer sehr nah dran. Und letzten Endes, als sollte die Stimme den 16,5 Millionen, was wir ihm geboten haben, kann er sich ja sowieso in den Arsch speisen, dass er das nicht gemacht hat. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, dass wir dieses Jahr gar keinen Franchise-Tag vergeben werden. Weil es 100% garantiertes Geld ist.
Genau.
Und wenn ich jetzt einen Franchise-Tag von 15 oder 16 Millionen habe,
vor allem, wenn du nur 18 Millionen hast.
Also ich, genau, woher nehmen und nicht stehlen. Also das funktioniert nicht. Deswegen, das Worst-Case-Szenario schaut, glaube ich, momentan bei uns in der Position ganz anders aus.
Ja, schauen wir mal ganz kurz auf die Free Agents. Wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Da gibt es natürlich den einen oder anderen mit Von Miller, mit Melvin Ingram, mit Bud Dupree. Wie gesagt, in der letzten Folge hat auch unser Kollege vom Steelcast sehr, sehr gut über ihn gesprochen, wenn man es dann doch mit der Ironie hat. Also nee, Bud Dupree, da war er froh, dass er jetzt Free Agent wird. Jackie Barrett, da kann man ja auch davon ausgehen, dass er einen Long-Term-Deal mit den Buccaneers bekommt. Und Jadeveon Clowney, aber ich denke auch Jadeveon Clowney hat sich seine Karriere anders vorgestellt jetzt. Auch bei den Titans nicht mehr zum Vorschein gekommen. Ja, bis auf Von Miller und Melvin Ingram, wo du dann wahrscheinlich auch viel Geld in, ja, rein investieren musst, zumindest für ein, zwei Jahre, sieht es da auch sehr schlecht aus, was ja, Verstärkung angeht.
Ja, extrem schlecht. Also Von Miller, klar, war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ist jetzt im Alter fortgeschritten. Klar, man könnte bestimmt einen guten, naja, was heißt einen guten, man könnte in unter normalen Umständen bestimmt einen vernünftigen Deal aushandeln für zwei Jahre oder so. Aber wahrscheinlich wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass er auch zu viel Geld noch haben will. Melvin Ingram finde ich auch noch sehr interessant, wenn eine interessante Option. Ja, Preissache, wie gesagt. Und ja, sowas wie Shaquille Barrett, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, dass man den kriegt, weil der wird tatsächlich sein Geld verdienen, das er auch verdienen will.
Ja, und ja, was bedeutet das für den Draft? Natürlich ist das eine Position, wo es sein kann, dass die Ravens in der ersten Runde einen Edge-Rusher nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ob, ja, welche Spieler da in Frage kommen, das werden wir dann in einer Draft-Preview für euch analysieren. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Manuel, möchtest du noch was zu den Outside-Linebackern und Edge-Rushern sagen oder sind wir damit soweit durch?
Ja, also auf alle Fälle, das ist, ich sag mal, die Horrorposition. Im dümmsten Falle, wenn Judon Bowser und Ngakoue gehen und du kannst, okay, Ward und McPhee vielleicht noch dann halten. Mit Ferguson bist du dann bei drei Leute und musst praktisch nochmal auf mindestens zwei oder drei noch irgendwie aufstocken. Also das wird eine ganz harte Arbeit für einen De Costa. Das, naja, was heißt das Gute? Über den Draft geht dieses Jahr viel. Vor allem, weil eine extreme große Tiefe da ist und man kriegt Spezialisten auch in verschiedenen Runden. Das macht das Ganze eigentlich interessant. Aber letzten Endes kannst du darauf absolut nicht bauen, weil du nicht weißt, wie eben Rookies spielen. Und deswegen ist, glaube ich, die Position extrem schwierig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mindestens einen von den dreien verpflichten müssen.
Ja, das war ein super Schlusswort. Ich bedanke mich bei jedem, der bis hierhin gehört hat. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir an meiner Seite. Ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder zu der letzten Positionsgruppe, den Defense Backs. Macht's gut, bleibt gesund, kommentiert gerne, wie ihr die Position vom Outside Linebacker angehen würdet, was ihr, wenn ihr General Manager wärt, wen ihr verlängern wollen würdet, wen ihr dem Franchise-Tag geben würdet, wen ihr signen würdet. Gerne auch erklären, warum. Wir lesen das immer kräftig mit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und ja, ich freue mich dann, euch nächste Woche wiederzuhören. Ciao, ciao.
Jo, ich freue mich auch. Macht's gut. Ciao, ciao.